Die britische Zeitung Daily Express hat Folgendes geschrieben. Eine Gruppe von Frauen in den USA behauptet, Mütter von Kindern zu sein, die einen außerirdischen Vater haben. Das muss man erstmal sacken lassen. Die sogenannte Mischlingskindergemeinschaft besteht überwiegend aus jungen Damen Mitte 20, die nach eigenen Aussagen von Aliens, also Außerirdischen, entführt worden sein sollen. Die Kinder würden jedoch nicht bei ihren Müttern aufwachsen, sondern bei ihren außerirdischen Vätern, die auf gigantischen Raumschiffen durchs All fliegen. Diese Gemeinschaft versucht derzeit, weitere potenzielle Mütter zu finden, um genügend Abkömmlinge in die Welt zu setzen, und rührt daher kräftig die Werbetrommel. Denn ihre Kinder sollen irgendwann, wenn sie erwachsen sind, die Erde übernehmen. Ja, was ist das für ein Bericht, ne? Wird jeder denken. Wie kann man sowas schreiben und in die Welt setzen? Aber wartet mal auf die heutige Schriftlesung, auf den heutigen Bibeltext. Wir betrachten ja fortlaufend das erste Buch Mose. Und vor den Ferien kamen wir bis zum Kapitel 5. In den Ferien hatten wir freie Themen und jetzt, nach den Ferien, geht es mit Kapitel 6 weiter. Wir hatten ja bisher ganz wichtige Themen betrachtet und behandelt, zum Beispiel die Erschaffung der Welt und des Menschen, also die Frage, woher kommen wir denn eigentlich? Oder auch den Sündenfall. Das beantwortet die Frage, warum ist die Welt eigentlich so, wie sie ist? Und heute nach den Ferien fahren wir mit der Betrachtung des ersten Buches Mose in Kapitel 6 fort. Und in diesem sechsten Kapitel erfahren wir etwas über die Ausbreitung und über das Wesen der Sünde sowie Gottes Reaktion darauf. Ja, wenn ihr die Bibeln dabei habt, schlagt schon mal auf. Erstes Buch Mose, Kapitel 6. Und ich habe heute die ersten vier Verse zugeteilt bekommen. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen, und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Soweit die Schriftlesung. Ich möchte nochmal mit uns beten. Vater, wir lesen im Neuen Testament, dass dein Wort nützlich ist zur Lehre, zur Besserung, um unser Leben auch und uns zu verändern. Und wenn wir diesen Text lesen, dann fragen wir uns vielleicht, Herr, was bedeutet all dieses? Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, etwas von deinem Wort zu verstehen und das auch wirklich in unser Leben anzuwenden. Schenk du Gnade, Herr, zum Reden, zum Hören, aber auch, dass wir wirklich für unser Leben etwas mitnehmen können. Wir danken dir für dein Wort und wir geben dir die Ehre. Amen. Ich möchte euch zunächst erstmal sagen, wie ich diese vier Verse gliedere. Erstens eine Beschreibung über die Vorkommnisse zur Zeit Noahs. Zweitens ein Beschluss Gottes aufgrund dieser Vorkommnisse. Und drittens eine Erklärung über die Herkunft der sogenannten Riesen oder Helden. Ich denke, es geht euch so wie mir. Wenn ihr diesen Text lest, dann tauchen unzählige Fragen auf. Und ich kann euch sagen, das geht jedem so, der sich mit diesem Text beschäftigt. Ich habe ein paar Leute gefunden, die darüber geschrieben haben. Ich habe niemand gefunden, der jemals über den Text gepredigt hat. Vielleicht habe ich nicht lang genug gesucht, aber es ist nicht so viel Information von anderen Auslegern da. Aber die Leute, die sich damit beschäftigt haben, die haben alle die gleichen Probleme mit dem Text. Da ist einmal die Frage, wer sind denn diese Gottessöhne, die in den Versen 2 und 4 genannt werden? Wer sind die Helden in Vers 4? Und was bedeutet die Aussage, es sollen seine Tage 120 Jahre betragen? Und ihr könnt euch vorstellen, je nachdem, welche Antworten wir auf diese Fragen finden, wird auch die Auslegung dieses Textes in eine bestimmte Richtung gehen. Und ich möchte versuchen, euch ein bisschen mit hineinzunehmen, gerade auch diese Fragen zu beantworten, auch zu zeigen, warum komme ich auf dieses Ergebnis. Aber ich kann euch auch sagen, wir könnten uns stundenlang damit beschäftigen, aber ich muss das auch irgendwo abkürzen. Wir müssen irgendwann zu einem Punkt kommen und dann versuchen, das, was wir erkannt haben, anzuwenden. Aber wie gesagt, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Und der eine oder andere sagte heute Morgen schon zu mir, du hast ja einen schönen Text gekriegt. Ich hätte heute auch lieber da gesessen und hätte gehört, was die anderen zu dem Text sagen. Aber jetzt wurde ich halt eingeteilt und so müsst ihr mit meinen Auslegungen Vorlieb nehmen. Die Beschreibung über die Vorkommnisse zur Zeit Noahs. Verse 1 und 2 nochmal. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Menschensöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Vor den Ferien erfuhren wir durch das auszugsweise Geschlechtsregister Adams, wie sich die Menschen vermehrten. Da wird die Linie Adams beschrieben und da wird uns dann gesagt, Adam zeugte Seth, Seth zeugte Enosch und so weiter. Und jeweils wird dann immer wieder ergänzt und erzeugte Söhne und Töchter. Also wir können daraus schließen und wir erfahren daraus, dass diese Menschen damals nicht nur die Leute gezeugt haben oder als Nachkommen hatten, von denen da namentlich berichtet ist, sondern viel mehr Kinder gezeugt wurden. Und wenn wir dann auf die Lebenszeit dieser ersten Menschen achten, und diese betrug ja bis fast 1000 Jahre, dann können wir uns vorstellen, dass die Leute damals noch mehr Kinder hatten als der Hans Dück. Ja, du bist ja auch noch jung. Auf jeden Fall wurden viele Nachkommen gezeugt und die Zahl der Menschen wurde rasch sehr groß. Von dieser Zeit, als die Menschen sich zu mehren begannen, handelt dieser Abschnitt. Der Autor erwähnt, dass ihnen Töchter geboren wurden, nicht, dass ihnen Söhne geboren wurden. Warum? Weil er hier auf die Töchter fokussiert, weil die hier im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Die weiblichen Nachkommen werden hier in das Zentrum gerückt, weil mit diesen etwas passierte. Und dann heißt es, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Ja, und jetzt ist die Frage, was bedeutet diese Aussage? Und da gibt es einige Möglichkeiten, wenn man die verschiedenen Ausleger liest und ich möchte die euch erst einmal aufzählen. Die ersten sagen, die Gottessöhne, das sind männliche Nachkommen der Linie Seths, also der gläubigen Linie, die sich dann weibliche Nachkommen aus der Linie Kains zu Frauen nahmen. Dann gibt es eine andere Ansicht, die sagt, die Gottessöhne sind die Fürsten der Linie Kains, also genau andersrum, die sich weibliche Nachkommen der Linie Seths nahmen. Und die dritte Ansicht ist folgende, die Gottessöhne sind gefallene Engel, die sich menschliche Frauen nahmen. Der von mir sehr geschätzte C.H. McIntosh schreibt in seiner Auslegung über die fünf Bücher Mose ganz selbstverständlich, dass es sich bei den Gottessöhnen um gläubige Männer handelte, die sich ungläubige Frauen nahmen. Allerdings begründet er das nicht, sondern er setzt es einfach als gegeben voraus. Er sieht darin das Problem, dass sich eben das Göttliche mit dem Menschlichen vermischte oder das Gläubige mit dem Ungläubigen und das eben das Problem der damaligen Zeit war. Charles Ryrie behandelt die Frage in seinem Buch Die Bibel verstehen ausführlicher und wägt die Argumente gegeneinander ab. Er kommt dann zu folgendem Ergebnis. Und Charles Ryrie ist ein Bibelschullehrer, also es ist nicht irgendjemand, der mal ein Buch geschrieben hat. Er kommt zu dem Ergebnis, obwohl ich persönlich dazu neige, die Söhne Gottes als gefallene Engel zu betrachten, ist dieses Auslegungsproblem letztlich unlösbar. Am ausführlichsten hat sich Arnold Fruchtenbaum mit dieser Frage beschäftigt, zumindest bei dem Material, das ich zur Verfügung habe. Er ist auch der Meinung, es gebe mehr Beweise für die Annahme, dass es sich um eine Verbindung zwischen gefallenen Engeln und Menschenfrauen handelt. Dabei argumentiert er unter anderem, dass der hebräische Begriff für Gottes Söhne immer von Engelwesen spricht. Engel sind Gottes Söhne, weil sie direkt von Gott erschaffen wurden. Und dieser Begriff wird auch weiterhin für sie gebraucht, auch wenn sie sich zwischenzeitlich von Gott abgewandt haben oder gegen Gott rebelliert haben. Wir hören von den Gottessöhnen zum Beispiel auch in dem Buch Hiob. Er fasst zusammen, der Begriff Menschen in Vers 1 bezieht sich auf die Menschheit und der Begriff Söhne Gottes in Vers 2 bezieht sich auf die Engelheit, indem er da ein neues Wort auch gebraucht. Darum besteht seiner Meinung nach der Kontrast nicht zwischen den Nachkommen der Stammeslinien von Seth und Kain, sondern zwischen der gläubigen und ungläubigen Linie, sondern es geht um die Verbindung zwischen Menschheit und Engelheit. Ein zweites Argument für diese Sichtweise scheint mir eine Stelle aus dem 2. Petrusbrief zu sein. Und ich habe mal gelernt, immer wenn wir mit schwierigen Bibelstellen zu tun haben, dann müssen wir schauen, was sagt der Rest der Bibel denn dazu? Gibt es da irgendetwas? Es gibt nicht sehr viel, aber die folgende Bibelstelle aus dem 2. Petrusbrief 2, Vers 4 und 5 könnte darauf Bezug nehmen. Da heißt es, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und dieser Zusammenhang oder dieser Vers könnte sich darauf beziehen, aber so ganz eindeutig ist es auch nicht. Ein weiteres, was dafür spricht oder für diese Sichtweise spricht, ist der Kontext. Und das habe ich auch gelernt, wir müssen immer auf den Textzusammenhang achten. Was steht denn in dem Zusammenhang? Was kommt davor, was kommt danach? Und wenn wir jetzt diese Verse weiterlesen in dem Kapitel 6, und das wird der Wolfgang Bönsel nächste Woche behandeln, dann kommen wir zur Sintflut. Und da kündigt Gott nämlich die Sintflut an, indem er sagt, die Menschen sind von Grund auf böse. Und es muss etwas passiert sein, das die Sintflut ausgelöst oder begründet hat. Und so sehe ich das auch. Also es gibt einiges, was dafür spricht. Ich habe aber wirklich Verständnis, wenn jemand da eine andere Auslegung hat und zu einem anderen Ergebnis kommt. Die Aussage in Vers 2, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen, muss nicht bedeuten, dass die Wahl einseitig war, da das Wort auch für Eheverhandlungen gebraucht wird. Der Begriff, sie nahmen sich zu Frauen, bedeutet ja nicht nur sexuelle Gemeinschaft, sondern eine eheliche oder ich will mal eher sagen, eine eheähnliche Verbindung einzugehen. Gott hat die Ehe zwischen Mann und Frau eingesetzt und nicht zwischen Engeln und Menschen. Aber hier scheint es zu einer solchen Verbindung gekommen sein. Wenn diese Sichtweise stimmt, dann konnte es nur dazu kommen, erstens, weil der sittliche Verfall der Menschen durch die Sünde bereits nach wenigen Generationen und bei langer Lebenszeit der Menschen bereits sehr weit fortgeschritten war. Und ein zweiter Punkt ist, denke ich, sehr interessant und wichtig. In dieser ehelichen Verbindung geht diese gefallene Engelheit und die sündige Menschheit eine Verbindung ein. Und zwar eine Verbindung im Kampf gegen Gott. Die gefallene Engelswelt und die gefallene Menschheit vereinen sich hier in ihrem Kampf gegen Gott. Das führt uns zu einer weiteren Überlegung über den teuflischen Plan dieser Verbindungen. Ihr erinnert euch sicherlich an das Protoevangelium, wie es uns im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, bekannt gemacht wurde. Ich lese nochmal. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, das war die Schlange, der Teufel, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Same der Frau wird den Teufel besiegen. Und wir wissen heute, dass dies eine Verheißung auf den durch die Jungfrau Maria geborenen Sohn Gottes, den Herrn Jesus Christus, ist. Und jetzt ist die Frage, sollte es den Feinden Gottes gelingen, diesen Samen der Frau, diese Nachkommen zu verunreinigen durch diese Verbindungen, dann könnte das Kommen des Erlösers ja zumindest verhindert werden. Das ist der Gedanke dahinter. Und das ist der Grund, warum Gott hier auch so massiv eingreift für die Sintflut oder durch die Sintflut. Er muss hier eine Grenze setzen, er muss hier einschreiten, damit das Kommen des Herrn Jesus nicht verhindert wird. Also ich persönlich komme zu dem Schluss, dass dieser Abschnitt von der ehelichen Verbindung zwischen gefallenen Engeln und Menschenfrauen spricht. Kommen wir zum nächsten Punkt und zum nächsten Problem. Die Vorkommnisse, die uns in den Versen 1 und 2 beschrieben werden, bilden ja die Grundlage für die Reaktion Gottes, die uns dann in Vers 3 genannt wird. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Und ich denke, hier müssen wir unbedingt auch Verse 5 und folgende noch mit betrachten, auch wenn das der Wolfgang nächste Woche dann nochmal behandeln wird. Aber das gehört einfach dazu. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und betrübte ihn in seinem Herzen. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Also die Frage in Vers 3, um das nochmal zu sagen, lautet, was bedeutet denn diese Aussage? Bedeutet es entweder, dass die genannten 120 Jahre eine Verkürzung der Lebensjahre auf 120 sind. Also die Leute wurden damals sehr alt, der Älteste 969 Jahre. Jetzt setzt Gott eine Grenze auf 120 Jahre. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Sichtweise ist die, dass es bis zur Flut, die ja hier auch angekündigt wird, 120 Jahre sein wird. Und diese 120 Jahre sind identisch mit der Zeit, die Noah brauchte, um diese Arche zu bauen. Der Text selbst oder von dem Text selbst ist es schwierig, das zu beantworten, weil das Wort, das hier gebraucht wird für rechten oder für bleiben, das wird nur an dieser Stelle im Alten Testament gebraucht. Also von daher können wir es nicht ableiten. Entweder bedeutet das, mein Geist soll nicht immer mit dem Menschen kämpfen, oder mein Geist soll nicht für immer in dem Menschen bleiben. Und je nachdem, wie das Wort gebraucht wird, bedeutet das das eine oder das andere. Ich meine, wenn wir hier den Zusammenhang betrachten, dann liegt es nahe, dass die Zeit bis zur Sintflut nur noch 120 Jahre dauern wird. Somit beinhaltet dieser Text oder dieser Vers eine Ankündigung des Gerichts, die mit der Zeit übereinstimmt, die Noah zur Verfügung stand, um die Arche zu bauen. Und während dieser Zeit verkündeten Noah und auch sein Vater Lamech und sein Großvater Methuselah, der übrigens erst kurz vor der Flut starb, das Gericht und sie riefen die Menschen in dieser Zeit zur Buße und Umkehr auf. Sie forderten sie auf, ihr Leben zu ändern. Also nach meiner Auslegung wäre dann Vers 3 eine Gerichtsankündigung Gottes und gleichzeitig eine Gnadenzeit in dem Sinne, dass das Flutgericht nicht sofort hereinbricht, sondern eine 120-jährige Bußfrist gewährt wird. Und dann kommen wir zu Vers 4 und das wird etwas kürzer, denn in Vers 4 wird die Frage behandelt, wer diese Riesen oder Helden sind, die dort genannt werden. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Dieser Vers berichtet, dass aus diesen Verbindungen Riesen geboren wurden. Und je nachdem, wie wir die erste Frage beantwortet haben, werden wir jetzt die Frage natürlich in Vers 4 beantworten. Da ich zu dem Schluss kam, dass es sich hier um Gottes Söhne, also bei den Gottessöhnen um gefallene Engel handelte, komme ich hier zu dem Schluss, dass es sich um Mischwesen gehandelt haben muss, die also aus der Verbindung zwischen gefallenen Engeln und gefallenen Menschen gezeugt wurden. Die Übersetzung Riesen ist dabei etwas unglücklich, so wie Arnold Fruchtenbaum schreibt, da das hebräische Wort Nephilim besser übersetzt werden sollte mit die Gefallenen. Diese Gefallenen sind die Nachkommen von gefallenen Engeln und gefallenen oder sündhaften menschlichen Frauen. Das ist die Schlussfolgerung aufgrund der Auslegung von den Versen 1 und 2. Soweit erstmal. Und ihr seht, das ist gar nicht einfach, ne? Das ist wirklich ein schwieriger Text und wir könnten uns noch lange darüber unterhalten. Ich hoffe, ich habe so ein paar wichtige Dinge gesagt, aber ich habe auch, wie gesagt, Verständnis, wenn jemand zu einer anderen Auslegung kommt oder wenn es darüber hinausgehend noch einige Dinge gibt, die bedacht werden sollen. Ich möchte jetzt aber zu einer Art Anwendung kommen und das, was ich aus diesem Text erkannt habe, ja, noch mal etwas weiter ausführen. Und dabei denke ich aber, dass die Dinge, die ich jetzt sage, nicht allein auf der Grundlage dieses Textes gesagt werden, sondern dass sie auch an anderen Stellen in der Heiligen Schrift bestätigt werden. Das Erste, was ich aus diesem Text und aus der Schrift ableite, ist das Wesen der Sünde. Wir sehen hier die Macht der Sünde und wir sehen, dass Sünde Feindschaft ist gegen Gott. Sünde ist Feindschaft gegen Gott und diese Feindschaft führt zur Allianz mit anderen Feinden Gottes im Kampf gegen Gott. Wenn ihr bedenkt, wir betrachten jetzt gerade mal das 6. Kapitel der Bibel. Ein dominantes Thema, was uns immer wieder begegnet ist, ist das Thema Sünde. Ab Kapitel 3 kommt immer wieder das Thema Sünde auf. Es begann damit, dass Adam und Eva das Gebot Gottes übertraten. Da sahen wir zum Beispiel, dass Sünde ungehorsam und eine Übertretung von Gottes Geboten ist. Dann hatten wir die Sünde im Leben Kains betrachtet. Diese zeigte sich zum Beispiel einmal in der Weigerung, die Gnadenmittel Gottes anzunehmen. Also Gott hatte ihm Vergebung angeboten. Er hat sich geweigert, er wollte seinen eigenen Weg gehen, aber es zeigte sich auch in ganz praktischer Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist ein Wort für tätige Sünde und wir wissen, Kain hat seinen Bruder ermordet. Und schließlich sahen wir in seinem Leben, dass die Sünde dazu führt, von Gott wegzugehen. Kain wollte nichts mehr mit Gott zu tun haben. Das waren alles Dinge, die hatten wir bis jetzt gesehen. Aber der heutige Abschnitt macht deutlich, dass die Nachkommen Kains nicht nur einfach Ungläubige waren, dass ihnen Gott nicht nur einfach egal war, soll Gott doch machen, was er will. Nein, sie waren sich ganz bewusst in ihrer Auflehnung gegen Gott. Sie waren Feinde Gottes und sie verbündeten sich mit anderen Feinden Gottes gegen Gott. Ich hatte vorhin schon die Verheißung des Erlösers aus dem 3. Kapitel der Bibel zitiert. Da heißt es, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Das bezeugt sich damals auf den Teufel. Und seitdem herrscht Krieg zwischen Gott und dem Teufel. Aber jetzt ist die Frage, auf welche Seite schlagen sich die Menschen? Und hier in diesem Text sehen wir, sie schlagen sich auf die Seite des Widersachers, des Feindes Gottes. Diese Haltung der Feindschaft steckt im Sündenfall in uns Menschen. Wir haben diese Feindschaft quasi in die Wiege gelegt bekommen und das zeigt sich bei ganz vielen Menschen, wenn wir zum Beispiel in der Schrift lesen. Ich denke zum Beispiel an das Buch Esther, wo Haman das komplette jüdische Volk ausrotten wollte. Oder an Isabel, die den wahren Gottesdienst durch Götzenanbetung ersetzen wollte und das Volk Gottes gnadenlos verfolgte. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir immer wieder, dass es Menschen gibt, die wirklich Feinde Gottes waren und die das auch ausgelebt haben. Die sich bemüht haben, gegen Gott zu kämpfen oder gegen Gottes Volk zu kämpfen. Gegen die, die Gott herausgezogen hatte aus dieser Menschheit, herauserlöst hatte. Und wir sehen das auch, wenn wir so in die Geschichte gucken. Ich denke zum Beispiel an die Zeit der Aufklärung. Da ist ein Heer von Philosophen und Wissenschaftlern aufgestanden, die sich gegen Gott und die Gemeinde verbündet haben. Die sagten, Gott ist tot und wir geben jetzt dem Glauben und dem Christentum den Todesstoß. Nietzsche und wie sie alle hießen. Aber ich habe gesagt, es geht nicht nur um diese Menschen, um diese außerordentlichen Menschen, die als Feinde Gottes aufgetreten sind, sondern dass das etwas ist, was wir grundsätzlich alle geerbt haben. Wir lesen davon und Paulus führt es aus im Römerbrief. Und lasst mich mal ein paar Verse einfach zitieren, um das deutlich zu machen, dass der Mensch eine Grundhaltung hat, in Feindschaft gegenüber Gott zu leben. Einmal sagt Paulus im Römerbrief im 3. Kapitel, da ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Das sagt jetzt nicht unbedingt was über Feindschaft, aber das zeigt etwas über die Haltung des Menschen gegenüber Gott. Aber dann gibt es zwei Stellen im Römerbrief, die das dann nochmal deutlich machen. Römer 8, Vers 7, das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und es kann es auch nicht. Und wenn wir von dem Begriff Fleisch hören, dann können wir das so übersetzen, dass es den natürlichen Menschen, so wie wir geboren werden, betrifft. Und von Natur aus haben wir kein Interesse, Gott zu gefallen, sondern von Natur aus leben wir in Feindschaft und Rebellion gegenüber Gott. Deutlich wird es auch nochmal, wenn wir dann das 5. Kapitel des Römerbriefs aufschlagen, die Verse 8 und 10. Da heißt es, das ist ja ein positiver Vers sogar, über die Gnade Gottes. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Also auch im Neuen Testament werden die Menschen grundsätzlich als Feinde Gottes bezeichnet. Das haben wir in die Wiege gelegt bekommen. Das ist unsere Grundhaltung. Es ist nicht so, dass wir von Natur aus Gott suchen, dass wir von Natur aus so leben wollen, wie Gott es gefällt, dass wir die Frommen und Guten sind. In allen von uns ist so ein rebellischer Geist. Ihr habt vor kurzem die Sache in der Türkei mitbekommen, als dieser Putschversuch war und als sich die Leute aufgelehnt haben gegen Erdogan. Das ist die Grundhaltung, die wir Menschen gegenüber Gott haben. Wir zeigen das nicht immer so öffentlich, aber das steckt tief in unserem Herzen drin. Und wisst ihr, was der größte Ausdruck der Feindschaft des Menschen gegen Gott ist? Ein Putschversuch gegen Gott selbst. Weißt du, wo es am deutlichsten zutage trat? Auf Golgatha. Als die Menschen in Jerusalem schrien, kreuzige ihn, wir wollen ihn nicht. Da kommt der Sohn Gottes, tut keine einzige Sünde, lebt ein gerechtes Leben. Und die Menschen lehnen ihn nicht nur ab und sagen, geh doch in die Wüste, geh doch hin, wo du herkommst. Nein, sie wollen ihn töten. Das ist der Ausdruck der Rebellion des Menschen gegenüber Gott. Das ist etwas, was uns in der Heiligen Schrift nicht nur in dieser Stelle im 6. Kapitel genannt wird, sondern das ist etwas, was sich durch die Heilige Schrift zieht, dass die Menschen mit Gott verfeindet sind. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, haben sie gesagt. Nein, den wollen wir nicht. Wir wollen lieber, dass dieser Barnabas, dieser Verbrecher freikommt. Und Jesus sagt im Johannesevangelium 15, Vers 25, doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Und dort steht, sie hassen mich ohne Ursache. Das ist die Haltung von Menschen. Und das ist der erste Punkt, den ich aus diesem Text ableite. Der Mensch ist ein Sünder und als Sünder ist er ein Feind Gottes. Der zweite Punkt, der mir dann durch diesen Text deutlich wurde oder wichtig wurde, ist, Gott greift durch Gericht in die Menschheitsgeschichte ein. Gott kämpft gegen seine Feinde und er zieht ihnen Grenzen und er zeigt ihnen Grenzen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen und dann ist Schluss. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Die Sintflut war Gottes Gericht gegen die damaligen Feinde Gottes. Und sicherlich, wenn ihr die Bibel kennt und lest, akzeptieren wir im Allgemeinen die Aussage, dass Gott und auch der Herr Jesus Christus Richter der Menschen ist. Wir wissen, dass es einen Gerichtstag geben wird, an welchem wir uns vor Gott verantworten müssen und an welchem jeder, der auf das Gnadenmittel Gottes in Jesus Christus, der nicht auf das Gnadenmittel Gottes, nicht auf Jesus Christus vertraut, verdammt werden wird. Das ist das Los der Feinde Gottes. Und das ist auch Teil der Evangeliumsverkündigung. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, Vers 42, und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er, der Herr Jesus Christus, der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Und für die, die von euch mal ein Glaubensbekenntnis auswendig gelernt haben, da erfahren wir das ganz genauso. Wir glauben an Jesus Christus. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist Teil der biblischen Botschaft. Gott wird seine Feinde richten. Aber unser heutiger Abschnitt zeigt uns darüber hinaus, dass Gott durch Gerichte in die Menschheitsgeschichte eingreift. Es gibt nicht nur ein Gericht am Ende der Zeit, sondern auch lokal, zeitlich an verschiedenen Stellen. Wir sehen das hier bei der Sintflut, wir sehen die Tatsache bei der Vernichtung von Sodom, wir sehen das, als Gott Israel aus Ägypten befreite, wir sehen das in der Schrift, im Alten Testament immer wieder, wir sehen das in den Propheten, sogar ein Gericht gegen Israel, gegen Juda. Psalm 7, Vers 12, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt und richtet auf jene tödliche Geschosse, seine Pfeile steckt er in Brand. Und unsere Betrachtung wäre unvollständig, wenn wir das künftige Gericht bei der Wiederkunft Jesu nicht betrachten würden. Wie bereits gesagt, die Schrift lehrt die Wiederkunft Jesu und diese Wiederkunft wird ein Gerichtstag für die Feinde Gottes sein. Wir haben gerade mit der Betrachtung der Offenbarung begonnen und da werden wir übernächste Woche Offenbarung 1, Vers 7 sehen. Siehe, er kommt in den Wolken. Und das ist eine Gerichtsankündigung für die Feinde Gottes. Und übrigens wird im Lukas-Evangelium sogar eine Parallele zwischen dem Gericht der Sintflut und der Wiederkunft Jesu gezogen. Lukas Kapitel 17, Vers 26, da heißt es, und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Und das finde ich jetzt sehr interessant, was hier geschrieben steht. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und alle vernichtete. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Und dann heißt es, gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Also wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und ich habe erst mal aufgehört, als ich das jetzt gelesen hatte, nachdem ich den Text, den wir heute betrachtet haben, im sechsten Kapitel gesehen habe. Das scheint mir so zu sein, als wären bei der Wiederkunft Jesu ähnliche Zustände wie zur Zeit Noahs und wie zur Zeit Lots. Sie heirateten, heißt es da. Aber aufgrund der heutigen Auslegung muss man sagen, was war das denn für eine Hochzeit? Das war nicht einfach eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Das war es nicht bei Sodom und Gomorra. Da waren andere sexuelle Verbindungen und auch hier bei Noah war es auch anders. Also fassen wir zusammen, ein wiederkehrendes Thema der Heiligen Schrift ist das Gericht Gottes über seine Feinde. Der heilige und gerechte Gott wird gegen seine Feinde kämpfen, bis das Wort Davids aus Psalm 110 erfüllt wird. Da heißt es, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Gottes Gericht wird gegen seine Feinde gehen. Ein drittes. Und es wäre unvollständig, wenn wir das nicht betrachten würden. Der heutige Text spricht auch von der Geduld Gottes. Wir haben gesehen, dass Gott oft lange mit der Ausführung des Gerichtes wartet und dass er eine Möglichkeit zur Buße gibt. Es sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Gott gab der Menschheit eine Gnadenfrist von 120 Jahren, die zeitgleich ist mit dem Bau der Arche Noahs. Und wie oft folgt einer Gerichtsankündigung eine Gnadenfrist, eine Bußfrist. Das Urteil wird nicht sofort vollstreckt, sondern Gott räumt eine Zeit zur Umkehr ein. Petrus klärt uns auf, dass Gott Geduld hatte und das Gericht zurückhielt, während Noah die Arche baute, wenngleich die Menschen damals nicht umkehrten. 1. Petrus 3, Vers 20. Da heißt es, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, wie mir es immer gegangen ist, als ich so diesen Bericht von dem Bau der Arche las. Da liest man, Gott gibt Noah den Auftrag, bau doch bitte die Arche, und Noah baut die Arche und dann kommt die Sintflut, die Tiere kommen und die 8 Leute werden gerettet. Aber könnt ihr euch vorstellen, vielleicht wenn wir jetzt so ein bisschen die Gedanken spielen lassen, was da überhaupt vorging? Da sagt Gott zu Noah, Noah, ich bringe ein Gericht über die Erde. Ich werde dich retten, deine Familie. Und du musst jetzt eine Arche bauen. Und dann fängt Noah an und baut eine Arche. Und es dauert schon etwas länger. Es war ein großes Schiff, wir können uns vorstellen, das hat schon einige Zeit gedauert. Aber könnt ihr euch auch die anderen Leute vorstellen, die da das mitbekommen haben? Ach Noah, was machst du da? Ja, ich baue ein Schiff, eine Arche, weil Gott mich darin retten wird und er wird Gericht bringen. Und die Leute haben sich, ich würde nicht sagen kaputt gelacht, aber sie haben gedacht, du bist ein Verrückter. Was? Was machst du? Sollen wir dir helfen, das Schiff zum Meer zu tragen, damit es auch irgendwo fahren kann? Das war ja nirgends Wasser. Und ich kann mir vorstellen, dass Noah auf der einen Seite immer gesagt hat, Gott wird Gericht bringen, kehrt um. Und die Menschen, die haben sich vielleicht hingesetzt, haben ihm zugeguckt, das war vielleicht so ein Ausflugsziel und die haben sich lustig über ihn gemacht und sie sind nicht umgekehrt. Sie sind ihre Wege weitergegangen. Und es dauerte mindestens 100 Jahre, bis Noah diese Arche gebaut hat, nach diesem Text 120 Jahre. Aber schließlich kam der Tag des Gerichts. Aber Gott wartete und er predigte durch Noah, dass die Menschen umkehren sollen. 2. Petrus 3, Vers 9. Petrus greift auf dieses Thema immer wieder zurück. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Gott kündigt das Gericht gegen seine Feinde an, aber er möchte nicht, dass die Feinde verloren gehen. Er möchte doch vielmehr, dass sie umkehren zu ihm und dass sie ihn erkennen dürfen, dass sie zu ihm umkehren dürfen. Die Menschen bei Noah taten nicht Buße. Sicherlich erinnerst du dich an die Pfingstpredigt des Petrus. Übrigens war das eine Gerichtsbotschaft an die, die Christus abgelehnt und gekreuzigt hatten. Sie kamen dann zusammen und fragten sich, was passiert denn hier? Und Petrus macht den Leuten deutlich, den, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und Christus und Richter gemacht. Und er wird kommen und er wird seine Feinde richten. Das haben die Leute damals auch wirklich so verstanden. Und als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den übrigen Aposteln, was sollen wir denn tun, ihr Männer und Brüder? Das Gericht steht vor der Tür, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und er ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Der Herr Jesus möchte nicht, dass seine Feinde gerichtet werden, aber er wird sie richten. Aber es gibt eine Zeit der Gnade, der Umkehr. Und so wie wir es auch im Römerbrief vorhin gelesen haben, er kam, um die, die seine Feinde waren, zu retten, sich mit diesen Feinden zu versöhnen, Frieden zu schließen und noch viel mehr, sie zu Kindern Gottes zu machen und all diese Segnungen, dass wir alle an diesen Segnungen teilhaben können, die Gott für die Erlösten hat. Also das ist der dritte Punkt, den ich aus diesem Text erkenne. Gott wartet mit dem Gericht, er wartet auf die Umkehr. Er gibt seinen Feinden die Möglichkeit zur Umkehr. Fassen wir zusammen. Ich denke, ihr stimmt damit überein, dass es ein wirklich schwieriger Text ist. Und wie gesagt, vielleicht kommst du bei der Betrachtung des Textes zu einem anderen Ergebnis. Wir werden ja auch aufgefordert, alles zu prüfen und mach das bitte. Und dennoch behaupte ich, dass meine drei Schlussfolgerungen nicht nur im heutigen Text zu finden sind, sondern sich durch die ganze Heilige Schrift ziehen. Ich fasse nochmal zusammen. Der Mensch ist von Geburt ein Feind Gottes. Gott kündigt sein Gericht gegen seine Feinde an und er wird es auch vollstrecken. Gott wartet mit dem Gericht, weil er die Umkehr seiner Feinde will. Er möchte Frieden schaffen, er möchte Versöhnung. Und das hat er getan durch das Kreuz und jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. Der Herr wartet geduldig, aber es kommt mit Sicherheit der Tag der Heimsuchung. Es kommt der Tag der Wiederkunft, es kommt der Tag des Gerichts. Und wir haben mit Sicherheit keine 120 Jahre Zeit. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber keiner von uns wird noch 120 Jahre leben. Im zweiten Korintherbrief ermahnt uns Paulus, den heutigen Tag zu nutzen. Er sagt, heute ist der Tag des Heils. Und wenn jemand weiß, mein Leben ist noch nicht bereinigt mit Gott, ich stehe noch auf der Seite der Feinde Gottes, dann warte nicht, sondern nimm diesen Tag, nimm diese Gelegenheit des heutigen Tages und komm zu dem Herrn Jesus Christus, der für seine Feinde gestorben ist und der die Möglichkeit gibt zur Umkehr. Lasst mich schließen mit einer wunderbaren Verheißung aus Hesekiel, Kapitel 33, Vers 11. Da lässt Gott dem Volk ausrichten, sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von eurem bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? O Haus Israel. Aber diese Botschaft, das haben wir gesehen, gilt für alle Menschen. Gilt für alle Menschen, die Feinde Gottes sind. Kehrt um, denn Christus ist gestorben, als wir noch Feinde waren. Er wird uns nun oder er will uns nun alles geben. Lasst uns beten. Vater, wir beten dich an als den heiligen Gott. Du bist der einzig Reine, der einzig Gerechte. Und auch deine Gerichte sind gerecht. Und die Schrift sagt, dass du zum Gericht kommen wirst über deine Feinde. Und es ist ein gerechtes Gericht. Herr, wir danken dir so sehr, dass Gnadenzeit ist. Und wir danken dir so sehr, dass der Herr Jesus Christus gekommen ist, dass Menschen wie wir, Sünder, Feinde Gottes, Gnade erfahren dürfen. Vergebung, Versöhnung, Friede. Und dafür möchte ich dich an diesem Tag ehren und anbeten. Du hast das alles getan, nicht wir. Du hast Frieden gestiftet durch dein Kreuz. Und so geben wir dir, dem lebendigen Gott, dem Herrn Jesus Christus, alle Ehre. Amen.